Ich bin der gute Hirte, sagt Jesus. Meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Der heutige Sonntag trägt also diesen Namen, Sonntag des guten Hirten. Und ich könnte mir vorstellen, dass manchen von euch dabei auch Bilder in den Sinn kommen. Vielleicht auch das Bild des Hirten, der einem verlorenen Schaf nachgeht und es findet und wieder zurückbringt zur Herde. Wer solche Bilder hat, solche inneren Bilder, der hat sie wahrscheinlich früh kennengelernt. Und vielleicht steigt ja bei dem einen oder der anderen auch eine Melodie dazu auf, zum Beispiel die: Er ist ein guter Hirt, der treu sein Schäflein führt. Vertraut sind diese Bilder und diese Melodien, vertraut aber doch ein bisschen mit Sonntagsschulpatina, oder? Haben Sie uns Erwachsenen auch noch was zu sagen? Im Predigttext für heute begegnen uns gleich zwei Hirten, auch wenn der zweite sich selbst noch gar nicht so sehen kann. Der erste ist der, der das von sich selber sagt: Ich bin der gute Hirte. Dass der zweite sich selber so noch gar nicht sehen kann, das liegt vor allem daran, dass für ihn irgendwie noch gar nicht richtig Ostern geworden ist. Oder besser gesagt, dass er sein persönliches Ostern noch nicht erlebt hat. Den Anfang der Geschichte haben wir schon gehört. Da haben wir Petrus gesehen und einige andere Jünger, die da am See von Tiberias sind. Eigentlich heißt dieser See Genezareth, aber die Römer haben ihn kurzerhand in Tiberiassee benannt, nach ihrem Kaiser Tiberius, denn die Römer haben ja jetzt das Sagen. Die Auferstehungsbotschaft sagt den Jüngern anscheinend im Moment gar nichts mehr. Und das, obwohl sie dem Auferstandenen schon begegnet sind. Ja, obwohl sie sogar, so erzählt das jedenfalls das Johannesevangelium, bereits den Heiligen Geist empfangen haben. Wie kann denn das sein, dass dann diese Botschaft mit einmal so ganz weg ist? Ach, das kann schon sein, dass große Erlebnisse irgendwie auch ihre Wirkung verlieren, dass tiefe Erfahrungen sich irgendwie verflüchtigen, keinen Einfluss mehr haben. Die Jünger, die wir in dieser Geschichte zu sehen bekommen, sind jedenfalls wieder ganz in ihrem alten Leben gelandet. Da, wo sie vor allen Begegnungen mit Jesus waren, am See. Da, wo die Fischerboote liegen, da, wo die alten Kollegen ihre Netze flicken, da spricht Petrus das aus, was offensichtlich die anderen auch denken. Ich will fischen gehen. Also, ich mache jetzt wieder das, was ich gelernt habe. Ich nehme den alten Faden wieder auf, oder besser, das alte Fischergarn. Fischer, bleib bei deinen Netzen. Das kann ich jedenfalls, da kenne ich mich aus, da fühle ich mich sicher. Und unausgesprochen schwingt da vielleicht mit, auf dem neuen Weg, auf dem Weg mit Jesus, da habe ich ja versagt. Ich bin ja sein Verräter geworden. Für den Jesusweg, da bin ich offensichtlich nicht richtig geschaffen. Aber dann wird der Rückgriff auf das Altbekannte in dieser Nacht nur zum Fischen im Trüben. Es stellt sich überhaupt kein Erfolg ein, bis es dann am Morgen zu dieser seltsamen Begegnung kommt. Ein Fremder, der vom Ufer her Anweisungen ruft, und dann ein Fangerfolg, der alle Berufserfahrung weit übersteigt. Eine Ahnung, die durch die Mahlfeier am Ufer zur Gewissheit wird: Es ist der Herr. Und doch wagt keiner etwas zu sagen. Sie wissen alle, mit wem sie es zu tun haben, aber keiner kriegt den Mund auf. Was für ein seltsam beklommenes Osterfrühstück da am See. Wer bricht das Schweigen? Ich lese weiter aus Johannes 21, die Verse 15 bis 19. Als sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber, als mich diese haben? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wo du hin wolltest. Wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Das sagte er aber, um anzuzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Und als er das gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Ich finde, das ist eine sehr berührende und sehr persönliche Ostergeschichte. Hier erlebt Petrus Auferstehung, aber eigentlich erlebt er seine eigene Auferstehung. Der niedergeschlagene und am Boden zerstörte Petrus, der wird wieder auf die Beine gestellt vom auferstandenen Jesus. Und der von sich selbst zutiefst Enttäuschte, der bekommt sogar einen neuen Auftrag, ein Hirtenamt. Wie geht das zu? Ich finde, das ist höchst spannend. Das ist ja ein Versöhnungsgespräch, das Jesus mit Petrus führt. Aber Jesus schenkt dem Petrus in diesem Versöhnungsgespräch nichts. Er ist nicht einfach der liebe Heiland, der beide Augen zudrückt und sagt, so schlimm war es ja auch nicht, kann ja jedem mal passieren, Schwamm drüber, vergessen. Dreimal, genauso oft wie Petrus jede Beziehung zu Jesus abgestritten hat, dreimal wird er nun gefragt, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Jesus macht es dem Petrus wirklich nicht leicht. Er fragt ihn nicht, hast du Stress gehabt in der Nacht im Garten beim hohen Priester? Er fragt auch nicht, hast du dich übernommen? Er fragt auch nicht, wie würdest du es denn heute machen? Sondern Jesus fragt nach dem Kern des Versagens. Wie sieht es aus um dich und mich? Wie sieht es aus um unsere Beziehung? Wie stehst du zu mir? Hast du mich lieb? Er spricht den Petrus an, aber er nennt ihn gar nicht mehr Petrus. Du bist Petrus, der Felsenstein, auf den ich meine Kirche bauen will. Das war der Ehrenname, den Jesus einmal dem Petrus gegeben hatte. Aber jetzt redet Jesus den Petrus wieder mit bürgerlichem Namen an. Simon bar Johannes. Das ist so ein bisschen wie, wenn zwei Leute sich lange Zeit geduzt haben und jetzt wieder beim Sie gelandet sind. Man merkte schon an dieser Anrede, das Verhältnis zwischen den beiden ist nicht mehr das, was es mal war. Das Verhältnis muss neu geklärt werden. Und dann ist erstaunlich, dass Jesus den Simon als erstes auf sein ehemals so großspuriges Selbstverständnis anspricht. Denn seine erste Frage heißt ja gar nicht, hast du mich lieb? Sondern die erste Frage ist, hast du mich lieber, liebst du mich mehr als die anderen? Ja, da war doch was. Und wenn sie dich alle verraten würden, ich niemals, ich will für dich sterben, so hatte Petrus getönt in der Nacht vor seinem Verrat. Und man muss ja zugeben, keiner von den anderen Jüngern hat so viel Mut bewiesen wie Petrus. Man denke nur an diese Geschichte, wo Petrus aus dem Boot ausgestiegen ist, um auf Jesus zuzugehen, auf dem Wasser. Oder eben an diese Nacht, in der Jesus verraten wurde, die Nacht beim Hohenpriester, wo sich Petrus getraut hat, als einziger in den Hof des Hohenpriesters zu gehen und zu schauen, was ist jetzt mit Jesus. Aber Petrus hat sich eben auch mehr und mehr von den anderen abgesetzt. Ganz allein an vorderster Front, so hat Petrus sich gesehen. Der Fels in der Brandung eben. Im Bibeltreff lesen wir ja zurzeit über den Propheten Elia und wir haben gemerkt, es gibt viel Ähnlichkeit zwischen Elia und Petrus. Elia ist auch so einer gewesen, ganz vorne an und dann auch in der Überzeugung, ich allein bin übrig geblieben, da ist überhaupt keiner mehr, der sich an Gott hält. Ich bin der Einzige. Ja, so sieht sich auch Petrus. Eigentlich gar kein Wunder, dass er im Hof des Hohen Priesters, als er gefragt wird, du bist doch auch einer von denen, dann ohne mit der Wimper zu zucken sagt, ne, von denen bin ich keiner, ich bin doch Petrus. So sieht er sich, einer von denen ist er nicht. Aber dann zeigt sich ein Petrus, der ganz allein stehen will, der bleibt nicht stehen, der kippt um. Ein Petrus, der auf die anderen verzichten kann, der kann am Ende sein Bekenntnis zu Jesus nicht durchhalten. Und ich glaube, das ist eine Erfahrung, die viele Menschen in der Kirche mit Petrus teilen. Es gibt ja viele Einzelkämpfer. Und es gibt viele, die sich selbst vormachen, ich kann eigentlich besser ohne die Gemeinde. Das sind doch entweder Luschen oder das sind doch so komische Leute, mit denen gibt es nur Stress. Ich kann am besten ohne Gemeinde Christ sein. Hast du mich lieber, als die anderen mich haben? Die erste Frage, die Jesus stellt, macht es dem Petrus überdeutlich, nicht nur an mir, auch an den anderen hast du versagt. Nicht nur mich, auch die anderen hast du verraten. Und gerade weil du ohne die anderen auskommen wolltest, hast du es nicht geschafft, zu mir zu halten. Ja, Jesus schenkt dem Petrus nichts. Er schenkt ihm nichts in dem Sinn, dass er einfach alles mit dem Mantel der Liebe zudeckt. Das meinen wir ja oft als Christen, dass so Versöhnung aussieht. Liebe deckt alles zu. Und dann ist eher der Schwamm der Versöhnung, der so drüber gewischt wird. Und wir wundern uns, dass die Probleme immer wieder hochkommen, dass die alten Verletzungen nicht heilen wollen, weil wir nicht den Mut haben, die Dinge wirklich anzusprechen, auch wenn es weh tut. Darum ist es eigentlich ein Geschenk, dass Jesus den Petrus so unnachgiebig und so direkt anspricht. Jesus macht den ersten Schritt. Jesus führt das Gespräch herbei. Und Jesus legt den Finger in die Wunde. Und er gibt dem Petrus Raum zum Antworten. Seine Antworten zeigen deutlich, was bei ihm angekommen ist. Alle Überheblichkeit, alle Selbstüberschätzung sind aus diesen Antworten verschwunden. Die deutschen Übersetzungen können eine sprachliche Feinheit nicht gut wiedergeben, die der griechische Bibeltext hat. Da werden nämlich zwei verschiedene Wörter für das Wort Liebe benutzt. Die beiden griechischen Worte Agape und Philadelphia. Das erste Agape, das ist das, was wir meinen, wenn zwei Menschen sich lieben. Verliebte oder Eheleute oder Eltern und Kinder, das ist Agape. Das zweite, Philadelphia, das ist eigentlich die Freundschaft. Und Jesus fragt zweimal, Agapes me, also hast du mich lieb? Aber Petrus antwortet jeweils, Philose, ich bin dein Freund und hab dich gern. Auch als Jesus gefragt hat, hast du mich lieber, sagt er, Philose, ich bin dein Freund. Das ist so, als ob er sich gar nicht traut, das große Wort für Liebe noch auszusprechen, weil er Angst hat, den Mund zu voll zu nehmen, weil er sich nicht mehr absetzen will von den anderen. Aber seltsam, gerade da, wo Petrus den Mund nicht mehr so voll nimmt, da hört sich sein Bekenntnis viel glaubwürdiger an. Und dann kommt Jesus ihm beim dritten Mal entgegen. Da benutzt er nämlich auch das gleiche Wort wie Petrus. Phileisme, fragt er ihn, bist du mein Freund? Und Petrus kann sagen, Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, Philose, ich bin dein Freund. Das sind kleine Worte, aber da ist klar, da ist was in Ordnung gekommen. Da ist die Beziehung wiederhergestellt worden. Die haben sich lieb. Gerade weil Jesus dem Petrus die Auseinandersetzung nicht erspart hat, hat es ihm möglich gemacht, dass er zu seinem Versagen stehen kann und dass er neu aussprechen kann, was er sein will. Jesus Freund will er sein. Und da steckt viel mehr Liebe drin, als in all den großspurigen Tönen, die Petrus vorher gespuckt hat. Und dann kommt etwas, das uns eigentlich fremd ist. Also wir sind schon dafür, dass Menschen eine neue Chance bekommen, oder? Das ist für uns okay, wenn jemand einen Neuanfang machen kann. Und wenn er vorher so richtig zerknirscht war, dann ist es umso mehr okay. Aber ein Neuanfang, der muss doch bitte auf kleinem Fuß und mit kleinen Schritten passieren. Ein Neuanfang, der beginnt nach unserer Vorstellung unten auf der Karriereleiter. Nicht so bei Jesus. Weide meine Lämmer, sagt Jesus. Zum Hirten wird Petrus eingesetzt. Zur Leitfigur wird er gemacht. Auf die Führungsposition wird er gestellt. Man könnte auch sagen, der Simon bar Johannes wird wieder zum Petrus rehabilitiert. Und wenn ich katholisch wäre, dann würde ich jetzt sagen, zum Papst wird der Petrus ernannt. Denn das sind ja gerade die beiden Jesusworte, mit denen die römisch-katholische Kirche das Papstamt begründet. Du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen. Das ist das eine. Und weide meine Lämmer, das ist das andere. Ich bin nicht katholisch. Ich verstehe diese Worte viel mehr im Sinn des allgemeinen Priestertums aller Gläubigen. Also so, dass wir alle als Gläubige ein Hirtenamt haben. Das Amt der Fürsorge, der Aufmerksamkeit für unsere Geschwister und für unsere Mitmenschen. Aber ob den anderen Gläubigen das geschmeckt hat, was Jesus mit Petrus macht? Aber so sieht Versöhnung aus bei Jesus. Das Alte ist vergangen, siehe, alles wird neu. Das ist Auferstehung, nun auch für Petrus. Nur, dass das alte Sprichwort jetzt schon gilt, als junger Mensch gürtest du dich selber, bestimmst deinen Weg selbst, als alter Mensch zeigen dir andere, wo es lang geht. Ja, und schon jetzt ist Petrus nicht mehr sein eigener Herr. Aber sein Weg wird ihm von dem gezeigt, der ihn ganz bestimmt liebt und der ihm vorangeht ins Leben. Amen.